Liebe Zuhörer im Internet, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Hier ist der Pfarrer Hans Spiegel aus Bischofshof in Österreich und Sie hören ein leicht nachhängendes Tagebuch eines Pfarrers. Ja, eigentlich tue ich jetzt, obwohl es Montag in der Früh ist, so wie wenn es Sonntag am Abend wäre. Aber gestern konnte ich keinen Podcast mehr aufsprechen. Und zwar hat es einen ganz, ganz einfachen Grund. Es war um 18 Uhr Gottesdienst in St. Johann im Pongau drüben in der Annakapelle. Die Annakapelle, die ist ungefähr 1340 gebaut und die ist auch vor Stein gebaut. Das hält zwar irrsinnig gut, wie man sieht, also bald 700 Jahre, aber es hat ein bisschen einen Nachteil und der Nachteil ist ein ganz einfacher. Es ist schweinekalt. Also dieser Steinbau, der strahlt, also jedes bisserl Wärme, das es gibt da nach außen, dann steht er nur hinter der großen katholischen Kirche versteckt, Sonne kriegt er auch keine ab. Es ist kalt. Also nur, um Ihnen eine Vorstellung zu geben, wie kalt es drinnen ist, wenn ich da reingeht, bin ich eh schon ein bisschen später gefahren, als erst 10 Minuten vorher dort war. Aufsperren komme ich rein. Dort steht dann gleich beim Eingang unser schönes Taufbecken. Da die Kirche ja ökumenisch genutzt wird, ist es so, dass unsere katholischen Freunde dieses Taufbecken, wenn es nicht gerade zu einer Taufe verwendet wird, als Weihwasserbecken verwenden. Und in dem Weihwasserbecken ist ein massiver Eisklotz drinnen. Also wenn ich da reingehe, gebe ich dem Eisklotz einen Schubser und wenn er sich bewegt, dann ist er nach außen hin zur Kupferscheune hin aufgetaut und dann sage ich, super, wir haben über 0 Grad. Was werden wir gehabt haben? 2-3 Grad da drinnen. Ja, dann haben wir einen Gottesdienst gehalten, eh verkürzt, eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde haben wir gebraucht. Dann, der war dann wieder so gut anscheinend oder so fröhlich, dass dann die Leute, die vier, die gekommen sind, wobei ich das also wirklich für absurd toll finde, durch die minus 17 Grad da überhaupt in die 2 Grad kalte Kirche hinaufzugehen. Da musst du wirklich hart drauf sein, dass du das bringst. Dass die dann alle noch total miteinander gelacht haben und tratscht haben und so, also das hat's dann noch gedauert und dann bin ich nach Hause und dann war ich fertig. Was Sie allesamt nicht wissen, meine Lieben, ist, weil Sie das höchstwahrscheinlich kaum jemals in Ihrem Leben gemacht haben, wenn man eine körperliche Anstrengung hinter sich bringt, bei solchen Temperaturen, dann ist man danach erschöpft. Es ist unglaublich, was der Körper leisten muss. Und als Pfarrer, auch wenn nur 4 Leute drinnen sind, gerade in so einer Kapelle musst du sehr, sehr laut, sehr konzentriert, mit großer, großer Spannung reden. Wenn du im gotischen Raum was ganz stark hallt, da kannst du nicht leise reden, das geht nicht. Also du musst immer mit der Stimme arbeiten, du reißt dir dauernd die 2 Grad, 3 Grad kalte Luft in die Lunge hinein, ja nicht mehr über die Nase, sondern es geht, nennt sich reflektorische Atemergänzung. Also das ist körperliche Schwerarbeit, eine Predigt. Und danach ist man flach. Also ich war komplett flach. Kälte. Kälte ist der Feind des Menschen. Wir sind eigentlich irgendwo alle aus Afrika, wir sind alle Afrikaner, kommen eigentlich dort her, sind dort noch gerade umgerannt und dort war es warm. Und irgendwie ist der Mensch ja sehr, sehr anpassungsfähig, unfassbar anpassungsfähig, aber der Körper mag es nicht, er mag Kälte nicht. Ja, was ich gestern erlebt habe, das war eine gewisse Solidarität zu all diesen Leuten da irgendwo in Osteuropa, die gerade in der Kälte sitzen. Also da sitzen ganze Völker im Moment in der Kälte. Das heißt, die sitzen mit 2-3 Wintermäntel übereinander in ihrer Wohnung drinnen, in irgendeinem Plattenbau aus der Zeit des Kommunismus, wo es eben nur die Gasheizung gibt, die es jetzt eben nicht gibt, weil es kein Gas gibt. Und ich fühlte mich denen unglaublich nahe. Also das ist wirklich was Furchtbares. Es ist auch so, dass ich, da ich im Moment allein ich im Haus bin, also Energie spare, was die so Umwelt und Geld und überhaupt. Das heißt, außerhalb meines Büros, da habe ich schöne 22 Grad, hat es im Haus nur 14 Grad. Und da bemerke ich jetzt auch was ganz Spannendes. Ich wache jeden Tag in der Früh um 5 Uhr auf. Und wach auf und kann nicht mehr einschlafen aus dem ganz einfachen Grund, weil der Körper sagt, hey Hans, es wird jetzt kalt. Du musst jetzt aufstehen, sonst wirst du krank, du musst in die Bewegung reinkommen. Und ja, das spürt man. Das spürt man. Die Leute sitzen nicht bei 14 Grad, sondern die sitzen dann halt knapp über dem Gefrierpunkt. Die heizen drüber, wenn es überhaupt geht, wenn sie Elektroheizung haben. Wenn sie elektrischen Ofen haben, dann können sie sich was kochen. Da wird es halt ein bisschen ein Dampf, ein bisschen warm. Ja, die Leute leiden unglaublich. Und es passieren ja ganz eigenartige Dinge, gerade nicht? EU-Politiker dorthin und handeln was aus zwischen Russland und der Ukraine und so weiter und so fort. Und jetzt sind die völlig erstaunt, da gibt's einen Vertrag und die Russen sagen plötzlich, na, da fehlt was oder da ist was dazugesetzt worden, handschriftlich, so tun wir nicht. Und die ganzen EU-Politiker stehen dort und wissen nicht, was tun sollen, nicht, weil sie haben ja einen Vertrag und da geht's ja um Geld und sind nicht bereit, eines zu verstehen. Spannenderweise ist das Imperium des Geldes anscheinend im Moment nicht mehr das Imperium. Unter den Kommunisten ist es gegangen, witzigerweise. Die haben wirklich das Letzte in den Westen geliefert, wenn sie einen Vertrag hatten. Unter dem demokratischen Russland oder wie man das auch immer nennen soll, ist es anders. Da ist wieder der Zar da. Und jetzt mal so ein paar kleine Sätze dazu. Russland, das hat eine ganz große Wiedererweckung auch der russisch-orthodoxen Kirche. Jeder, der Geld hat, für den ist es selbstverständlich, dass er Kirche renovieren lässt, dass er Zuwendung zur Kirche hat, dass man in Gottesdienst geht, dass man und so weiter und so fort. Und zwar aus einem sehr, sehr einfachen Grund. Entweder sind es gläubige Leute oder, und das ist ganz klar, russisch und russisch-orthodox gehört zusammen. Russland hat sich immer, und der Zar hat sich immer empfunden als der Nachfolger des oströmischen Kaisers. Und Russland, das ist ganz einfach das neue Oströmische Reich. Das ist das Reich der Christen. Das ist das Reich der Christen, das sich entgegenstemmt dem Muslimischen. Das ist ein Imperium. Und zwar ein Imperium, das ganz, ganz klar sich auch dahergehend versteht, wir sind die Nachfolger des Römischen Reichs, des Oströmischen Reichs. Wir sind das christliche Bollwerk und wir können jetzt wirklich so ziemlich alles tun, um dieses Imperium wieder auszuweiten, genauso wie es unsere Zaren gemacht haben und wie das auch das Römische Reich schon gemacht hat und so weiter und so fort. Und jetzt passiert ganz was Eigenartiges, nicht? Diese ganzen westlichen Politiker in ihrer ganzen Dummheit, sage ich jetzt mal, ihrer ganzen Fixiertheit auf Geld, also Geld und passt schon und wir zahlen was und dafür kriegen wir dann was oder wir sind Bs und dann gibt's wirtschaftliche Sanktionen, müssen jetzt plötzlich zum ersten Mal verstehen, dass das den Russen, dem echten Russen, dem russischen Imperium sowas von völlig wurscht ist, dass es Ärger gar nicht geht. Das hat man damals gesehen mit Tschetschenien, das hat man gesehen mit den ganzen Geschichten, die man hier gehabt hat im Schwarzen Meer. Russland wird das Schwarze Meer niemals aufgeben, also es ist sowas von völlig lächerlich. Und das sieht man jetzt einfach, dass sie sich anscheinend wieder die Ukraine holen wollen. Was die wirklich wollen, weiß ich nicht. Und das weiß ich wahrscheinlich im Moment keiner, kein Politiker, kein Beobachter. Das ist eine andere Welt, das ist das neue Byzanz und die haben da ihr Imperium und die machen da Sachen und die muss man verstehen. Und anscheinend versteht der Westen nicht, was Russland will. Wir müssen nur eines akzeptieren, gerade mit dieser ganzen Gasgeschichte, dass Russland zurückkehrt. Zurückkehrt zu seiner Vorstellung, das neue Ostrom zu sein, das Imperium zu haben und damit auch alles Recht zu haben, dieses Imperium wiederum auszuweiten. Denen ist das Geld wurscht. Denen ist völlig wurscht, ob die Westeuropäer jetzt irgendwie besser sind. Denen ist ja völlig wurscht, ob die Osteuropäer was zum Heizen haben oder nicht. Da geht es um ganz, ganz andere Dinge. Ja, was ist das Entscheidende dran? Was will ich Ihnen damit sagen? Offenkundig, und irgendwo hat das Ganze sogar etwas sehr Spannendes, endet im Moment das Imperium des Geldes. Es endet mit den großen wirtschaftlichen Krisen, der hier in den USA, es endet mit dem offenkundig verlorenen Irakkrieg. Die sind zwar immer noch dort und sagen, sie haben gewonnen, aber in Wirklichkeit haben sie verloren, weil sie keine Herrschaft aufbauen konnten, weil sie sich dort nicht durchsetzen können, weil einfach nichts geht, weil sie jetzt irgendwelche Sachen organisieren müssen und sagen müssen, wir geben das den Irakern und die machen das ganz super, in Wirklichkeit nur einen Vorwand suchen, ihre Truppen abzuziehen. Du merkst es im Moment auf allen Ebenen, dieses kapitalistische Imperium des Geldes beginnt zu wackeln oder ist schon zusammengebrochen. Und plötzlich kommen wieder ganz, ganz andere Ideen daher. Es kommen ganz andere Ideen daher, was ein Staat ist, was ein Volk ist, was ein Imperium ist, es begründet sich wieder anders. Diese Welt wird im Moment gerade viel, viel vielfältiger und viel, viel schwieriger. Die Leute besinnen sich überall auf der Welt wiederum auf ihre Traditionen. Der Westen steht im Moment da und sagt, ja, das ist aber jetzt gemein, weil wir haben doch euch allen gesagt, es geht nur ums Geld, und jetzt sagt ihr plötzlich, es geht also um Religion, es geht um Tradition, es geht um ganz andere Geschichten. Wir alle werden unglaublich gut beraten sein, wenn wir nicht in der Gegend rumlaufen und sagen, na, die sind so böse, sondern wenn wir hingehen und sagen, wir akzeptieren, dass euch andere Dinge viel, viel wichtiger sind als unsere völlige Verfallenheit der Wirtschaft, dem Kapital und dem Geld gegenüber. Weil irgendwie, sagen wir uns ganz ehrlich, sehr weit sind wir ja nicht damit kommen, oder? Mit unserer Geldfixiertheit. Vielleicht ist es gescheit, auch mal von anderen Leuten was zu lernen. Vielleicht ist es sogar gescheit, sich auf seine eigenen Traditionen, seine eigene Religion, seine eigenen Maßstäbe und Werte wieder zu besinnen, weil ich persönlich vermute, es ist dann auch sehr, sehr viel leichter zu verstehen, was wer anderer will. Es wird eine harte Zeit werden, die da vor uns liegt. Wir sehen's, und mein tiefstes, tiefes Mitleid, das ist mit all diesen Leuten, die da in ungeheizten Wohnungen irgendwo sitzen. Aber sich nur drüber aufregen, wird uns nichts bringen. Nur mitleiden wird uns nichts bringen. Es wird wohl sehr viel wesentlicher sein, hinzugehen und zu sagen, klären wir doch vielleicht die Probleme, indem wir euch zuerst einmal fragen, was ist das Problem überhaupt? Eine Geschichte, die für uns eigentlich alle, vollkommen gleichgültig, wo wir leben und wer wir sind, wahrscheinlich die beste Lösung ist. Einen wunderschönen Tag, euch allen.